Die Radio Wissen. Hörsaal, der Podcast.
Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo. Und im Hörsaal geht es heute um das Jagen. Gestern Abend, da haben wir ja in unserer Sendung 100 schon die Jagd zum Thema gehabt. Weidmann geil, das war der Titel. Da haben Jäger und Jagdgegner erzählt, was sie an der Jagd so fasziniert, ja, oder beziehungsweise was sie an der Jagd so aufregt. Die Sendung, die könnt ihr auf dradiowissen.de und als Podcast noch nachhören. Sehr empfehlenswert. Und im Hörsaal, da knüpfen wir jetzt daran an und fragen uns, ob, wann und wie die Jagd Sinn macht. Wir hören dazu einen Biologen, einen Naturschützer und einen Jäger natürlich auch. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack.
Es ist die Jagd, die die Säugetiere in die Nachtaktivität treibt.
Wildschweine etc. sind nicht scheu wegen Wanderern.
Dass die Tiere in die Nachtaktivität gezwängt werden, das ist definitiv falsch.
Die allermeisten Wildunfälle geschehen nachts.
Die Unfallspitzen sind in den Dämmerungszeiten.
Die Jagd reguliert nicht im Sinne natürlicher Häufigkeitsverhältnisse.
Naturschützer und Jäger arbeiten ausgezeichnet zusammen.
Wenn man Konflikte mit Land- und Forstwirtschaft vermeiden will, muss man möglichst wenig jagen.
Was er da konstruiert, ist hanebüchen und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar.
Das ist Lobby, das muss man einfach so sehen.
Es liegt am Jagdsystem, dass es sich so schwer ändern lässt.
Wenn man es denn ändern möchte. Ihr hört es schon, die Diskussion um das Jagen ist sehr kontrovers und streckenweise auch ziemlich emotional. Die einen sagen, Jagd ist nötig, Jagd ist praktischer Naturschutz. Und die anderen sagen, alles Quatsch, Jagd ist einfach nur ein brutales Hobby, das mit Naturschutz rein gar nichts zu tun hat. Das ist alles nur Vorwand fürs Töten. Ein paar der Argumente werden wir heute diskutieren. Als Vortrag haben wir dafür einen Beitrag von Josef Reichholf ausgewählt. Er ist Zoologe und gilt als sehr renommierter Biologe in Deutschland. Unter anderem hat er an der TU München Naturschutz und Gewässerökologie gelehrt und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Zoogeografie, Ornithologie und Evolutionsbiologie. Vor der Sendung habe ich ihn per Telefon in seiner bayerischen Heimat erreicht.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, und Reichholf ist auch engagierter Naturschützer, das muss man zur Einordnung sagen. Unter anderem ist er einer der Väter des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Deswegen wollte ich vorher erstmal noch von ihm wissen, was sein persönliches Verhältnis zur Jagd ist.
Nun, ich bin selbst kein Jäger, habe aber Verständnis dafür, dass unter bestimmten Bedingungen ein jagdliches Töten von Wildtieren notwendig ist und auch durchaus sinnvoll sein kann.
Ja, Reichholf ist also kein absoluter Jagdgegner, aber eben auch kein reiner Befürworter. Wobei, das hören wir dann später noch, die Jäger ihm diese Zwischenposition nicht so ganz abnehmen. In jedem Fall sieht er die gängige Jagdpraxis ziemlich kritisch. Warum, das erklärt er im Vortrag gleich mit einer Menge anschaulicher Beispiele. Vorab aber nochmal ein paar Worte zum Kontext. Gehalten hat Reichholf den Vortrag im Oktober 2013 an der Uni Basel und zwar auf Einladung des Usitavi Networks. Das ist ein in der Schweiz gegründetes Netzwerk für Führungspersönlichkeiten, das die Idee einer nachhaltigen Wirtschaft befördern will. Ja, und damals wurde in Basel sehr, sehr heftig darüber diskutiert, ob im dortigen Kanton das Jagen komplett verboten werden sollte oder nicht.
Also es geht in diesem Vortrag speziell um die Verhältnisse im Bereich von Stadt und Umland von Basel. Das ist einschränkend zu bemerken, weil daraus folgt, dass nicht alles, was darin ausgeführt worden ist, automatisch auch großflächig über Deutschland oder ganz Mitteleuropa ausgebreitet werden kann.
Ausgangspunkte, Argumente, die wir gleich hören, sind also erstmal die Städte. Aber die biologischen Mechanismen, die Reichholf da beschreibt, die lassen sich eben zu weiten Teil schon auch aufs Land übertragen, sagt er. Und das macht er selbst für uns dann gleich nach dem Vortrag. Ja, das ist aber nicht alles. Danach habe ich übrigens auch noch einen Jagdgegner und einen Jagdbefürworter zu Gast, die mit mir die Argumente von Reichholf diskutieren und das ziemlich heftig. Jetzt aber erstmal der Vortrag.
Ich hatte die Einladung versucht, in eine Frage umzuformulieren. Ist die Einstellung der Jagd im Kanton Basel möglich und sinnvoll? Unmöglich und völlig unsinnig, wird eine Seite sicherlich da sofort feststellen. Vielleicht eine andere, ja sicher, warum auch nicht. Ich möchte nun mit den folgenden Ausführungen versuchen, auf der Basis der ökologischen Aspekte einige Punkte, die davon zentral berührt werden, falls eine Jagdeinschränkung oder Einstellung zustande kommen sollte, herauszuarbeiten. Das heißt auch, dass ich nicht sprechen werde über die Motivation der Jäger oder das, was hinter dem Jagen steckt. Dazu muss man wahrscheinlich Jäger sein, um das nachempfinden zu können. Deswegen ist es oft sehr schwierig, in diesem Bereich zu diskutieren. Aber wenn seitens der Jagd, wie das sehr häufig geschieht, ökologische Argumente vorgebracht werden, dann sollten sich diese Argumente überprüfen lassen. Ich werde diese in 5 Thesen gliedern, und zwar zunächst feststellen und das mit einigen Beispielen belegen, dass es die Jagd ist, die die Tiere scheu macht, also sie zum Wild macht. Ohne Jagd wären sie vertraut. Das ist etwas anderes als zahm. Wenn ein Wildtier den Menschen wie eine Kuh behandelt, dann ist das Wildtier vertraut. Wenn es kommt und um Futter bettelt, dann ist es wie im Zoo eben zahm und abhängig, mehr oder minder abhängig geworden. Ich werde behaupten, dass die Jagd das Aktivitätsmuster der bejagten Arten verändert und insbesondere Säugetiere, denn nur die können das, die meisten Vogelarten sind dazu nicht in der Lage aufgrund ihres optischen Systems, dass sie die Säugetiere in die Nachtaktivität treibt. Ich werde behaupten, dass die Jagd selektiv vorgeht. Die Bekämpfung von Raubtieren, der Name ist das Programm. Warum haben sie diesen Namen? Von Raubvögeln, von Raubtieren. Die Hege des Nutzwildes, speziell auch zur Förderung von Trophäenträgern, denn die Jagd bedient sich nach wie vor der Trophäe, um den Erfolg darzustellen. Besonders sensibel ist die Frage, inwieweit die Jagd reguliert. Auch hier behaupte ich, dass sie nicht im Sinne natürlicher Häufigkeitsverhältnisse reguliert, sondern wenn überhaupt in ihrem eigenen Sinne, also im Hinblick auf Nutzbarkeit von Wildbeständen. Dadurch kommen überhöhte und auch stark unterdrückte Bestände zustande oder in früheren Zeiten die Ausrottung. Und ich behaupte schließlich, dass in jagdlich befriedeten Gebieten die Probleme der Allgemeinheit mit jagdbaren Tieren geringer sind oder sein würden, wenn es entsprechend große Gebiete dieser Art gibt, als das gegenwärtig der Fall ist. Nun ein paar plakative Bilder, die man nicht groß kommentieren braucht. Wildtiere müssen nicht scheu sein, das kennen Sie oder zumindest kennen Sie es aus Fernsehfilmen oder direkt von sogenannten Safaris aus den Nationalparken, der Nationalparkeffekt. Geparden waren vor einem halben Jahrhundert noch dermaßen extrem scheu, dass man Glück haben musste, die weiße Schwanzspitze zu sehen von einem davon sausenden Geparden. Inzwischen betrachten sie die Touristen mitunter ganz neugierig. Und das ginge mit sehr vielen anderen Tierarten ganz genauso, wie allerdings mit einem gewissen Zähmungseffekt die Wildparks zeigen, aber insbesondere eben die Nationalparke und solche, die Tiere beinhalten, die es auch bei uns gibt. Denn die Scheu ist wirklich nicht naturgegeben. Und auch die Reaktion der Menschen auf Wildtiere drückt etwas anderes aus als das, was man üblicherweise ausdrücken kann, wenn die Wildtiere scheu sind. Das ist eine Entenmutter mit ihren Jungen. Ich habe das in München oft erlebt. Das Bild ist nicht aus München. Dass selbst an stark befahrenen Straßen der Verkehr kurzzeitig lahmgelegt wird, weil die Familie über die Straße marschiert. Da steht der Verkehr und man lässt die Mutter mit den Kleinen durch, selbstverständlich. Oder man kann im Stadtpark, so in München und in vielen anderen Städten, sehr wohl in der Sonne liegen und um sich herum weidende Gänse vorfinden, die keinerlei Notiz nehmen von den Menschen, die nicht um Futter betteln. Oder Füchse, die beim helllichten Tag durch die Stadt marschieren und, wie ich Ihnen noch zeigen werde, auch die Verkehrsregeln beherrschen. In Berlin können Sie das besonders gut beobachten. Und zwar noch nicht meines Wissens in Europa, aber sehr wohl in Nordamerika kann es auch sein, dass eine Elchkuh mit ihrem Jungen im Vorgarten steht und dort wie andernorts auch andere sogenannte Schalenwildarten abwartet, bis draußen die Jagd vorüber ist, wenn gerade wieder mal Jagdzeit ist. Denn sie haben sehr schnell festgestellt, dass es bei den Menschen sicherer ist als in der sogenannten Wildnis. Nun könnte man das als Kuriosität abtun und sagen, ja gut, Elche sind bei uns nicht sonderlich häufig, sie breiten sich aus. Auch in Deutschland gibt es bereits wieder wildlebende Elche, in Österreich ebenfalls. Aber andere, bei uns durchaus wohlvertretene Wildtiere, wie hier etwa die Wildschweine in Berlin, die zeigen, dass es ohne weiteres möglich ist, ein ganz normales Tagaktivmuster zu entwickeln, wenn eben nicht dauernd hinter ihnen die Jäger her sind. Und das Wichtige an diesem Befund ist, dass zwei für die Allgemeinheit äußerst positive Wirkungen zustande kommen. Nämlich die eine, die sie sehen mit den Frischlingen, die da bestaunt werden von den menschlichen Beobachtern, und das zweite, das sie treffen könnte. Nämlich die Wildunfälle in der Nacht. Die allermeisten Wildunfälle geschehen nachts, weil die größeren Wildtiere gezwungen sind, in der Nachtzeit aktiv zu sein, und dann werden sie Gefangene des Lichtkegels der Fahrzeuge. Am Tag passiert sehr, sehr viel weniger, oft über weite Strecken und lange Zeiträume gar nichts, weil die Wildtiere sehen, was los ist und sich entsprechend auch umgekehrt die Autofahrer einstellen können. Zu These 3, dass die Bejagung die Bestände bestimmter Arten sehr stark heruntergedrückt hat und sie ausrottete in weiten Bereichen, ist nicht nur Historie. Wir sind bei einer Reihe von Arten sozusagen auf dem besten Weg, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, wieder einigermaßen gut zu machen. Bei uns in Deutschland ist es die Rückkehr der großen Adler. Inzwischen hat Deutschland einen der größten erfolgreich brütenden Teilbestände des Seeadlers weltweit. Seeadler und Fischadler zusammen in Deutschland weit über 1000 Brutpaare, Tendenz steigend. Der Steinadler hat den Alpenraum besiedelt, flächendeckend. Der Fischadler ist ähnlich in Ausbreitung begriffen. Die Entwicklung war fantastisch, beginnend in den 1980er Jahren bei Fisch- und Seeadlern und dann ganz stark weiter zunehmend nach der Wiedervereinigung, als gewisse Dinge in Ostdeutschland, die mit der Verbreitung von Umweltgiften verbunden waren, eingestellt wurden, nahmen die Seeadler- und die Fischadlerbestände so sehr zu, dass man sagen kann, weite Gebiete Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs sind inzwischen von beiden Arten besetzt. Seeadler brüten im Stadtgebiet von Berlin. Das muss man sich sozusagen als Naturschützer vor Augen halten. Und so weiter. Das gilt auch für die angrenzenden Regionen, wo diese Arten inzwischen sehr viel mehr Schutz genießen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Auch Wölfe leben wieder in Deutschland, allerdings nur im Osten. Da ist die Mentalität der Bevölkerung nach der Zeit der DDR eine andere geworden. Und ich finde es als Deutscher erschreckend, dass hier nach wie vor die alte DDR-Mentalität artenschützerisch wirksam wird und der reiche Westen sich einen Rudel Wölfe meint nicht leisten zu können. Das ist aber leider die Situation. Und das gilt im Prinzip genauso, allerdings mit einer wesentlichen Ausnahme für den Luchs. Und diese wesentliche Ausnahme ist die Schweiz. Auch wenn es hier nach wie vor wohl erhebliche Probleme mit dem Luchs gibt, hat der Luchs nach seiner Wiedereinbürgerung, nach Berichten der NZZ vor wenigen Tagen, ungefähr eine Bestandsgröße von 300 Tieren erreicht. Davon können wir in Bayern nur träumen. Die Luchse wechseln regelmäßig über die Grenze von Tschechien her und werden abgeschossen. Der Luchs hat keine Chance. Und gleichzeitig klagen Bayerns Jäger, dass sie es nicht schaffen, die Abschusspläne fürs Rehwild zu erfüllen, das, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, entsprechend zunimmt. Ein anderes Beispiel ist eine kleinere sogenannte Raubtierart, der Steinmarder. Inzwischen eher treffender Automarder zu nennen. Auch mich hat es in München erwischt. Aber was mich in diesem Zusammenhang fasziniert, sind zwei Aspekte dieses Marderproblems. Erstens rückt nirgendwo in den Städten eine Hundertschaft von Polizisten aus, um das Untier zur Strecke zu bringen, obwohl es nachweislich solche Schäden macht. Aber wehe, der Marder kommt am Land draußen in den Hühnerhof einer Bäuerin. Dann muss er erledigt werden, das ist ganz klar. Und das Zweite, dass zwischen Mardern und den Kfz-Werkstätten eine unheilige Allianz gegeben sein muss, weil ich mir Ich bin natürlich kein Techniker, sondern Biologe, aber trotzdem mit einem Minimum an technischem Verständnis will es mir nicht in den Kopf, dass es nicht möglich sein sollte, die Automotorräume unzugänglich für Marder zu machen. Das ist irgendwie so eine Art, in Deutschland nennt man das eine ABM-Maßnahme, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nun wieder zurück in die reine Ökologie. Der Anstieg der Rehbestände in den vergangenen Jahrzehnten. Die Bestandsentwicklung war ganz klar, kontinuierlich aufwärts, das zeigen die Jagdstrecken. Und es blieb in Deutschland bei Jahr für Jahr gut 1 Million Rehe. Jahr für Jahr mindestens 1 Million wird abgeschossen. Ein paar 10.000 werden von den Autos abgeschossen mit entsprechenden Schadfolgen. Warum betone ich dies? Offensichtlich ist es beim wichtigsten Niederwild der deutschen Jäger nicht gelungen, die Bestände zu regulieren, es sei denn gewollt auf sehr hohem Niveau. Aber offenbar nicht, wie die Förster, die Waldbesitzer das wollen, auf einem erheblich niedrigeren Niveau. Also liegt es irgendwie an der Art der Bejagung, dass das nicht klappt. Und das klappt noch viel weniger, noch viel schlechter bei den Wildschweinen, deren Bestandsentwicklung in Bayern von 5.000 in den 1970er Jahren auf inzwischen über 50.000 Abgeschossene angestiegen ist, Tendenz weiter ungebrochen steigend. Die Statistik hier ist inzwischen ebenfalls wieder überholt. Die Wildschweine sind praktisch allgegenwärtig und wie Sie dann auch sehen werden, ist unsere Bundeshauptstadt inzwischen Hauptstadt der Wildschweine geworden. Nun, bevor ich versuche, Ihnen das Prinzip, das dahinter steckt, etwas näher verständlich zu machen, noch ein ganz anderes Beispiel, weil das in Jägerkreisen auch immer wieder vorgebracht wird und die Vogelschützer entzweit. Das ist die Frage der Krähenbejagung. Krähen können Singvögel fressen, auch kleine Fasanenküken, zweifellos, vielleicht auch einen Junghasen. Ist es hinzunehmen, dass ein Land wie Bayern, wie Sie an dieser offiziellen Kartierung sehen, flächendeckend von Krähen besiedelt ist und diese Krähen nicht bejagt werden sollten, weil mit dem Erlass der Europäischen Vogelschutzrichtlinie für die damalige Europäische Gemeinschaft alle Singvögel unter Naturschutz gestellt wurden. Alle Singvögel. Und die Jäger, die in Brüssel sicher reichlich vertreten sind, hatten keine Ahnung, dass die Krähen auch Singvögel sind. Ich war damals in meinem Büro in München in der Zoologischen Staatssammlung bei einer frühnächtlichen Arbeit, wo ich Ruhe haben wollte, klingelt das Telefon. Ich hörte irgendwie so eine Wirtshausatmosphäre. Der Anrufer sagt, ich darf es bayerisch vortragen, Sie verstehen das trotzdem. Ah gut, Herr Doktor, dass Sie noch da sind. Was mir natürlich gar nichts sagte. Können Sie mir sagen, ob die Krähen, die Krah, hat er bayerisch gesagt, zu den Singvögeln gehören oder zum Raubzeug? Jägersprachlich, Raubzeug. Ich sagte natürlich, wahrheitsgemäß, Singvögel. Ach Gott, sagt er, jetzt habe ich ein Tragerl Bier verloren, einen Kasten Bier verwettet. Das war damals die große jägerische Überraschung. Nun zurück zum Verbreitungsmuster. Die Tatsache, dass Rabenkrähen flächig verbreitet in einem Land wie Bayern und in ganz Deutschland, ganz Mitteleuropa vorkommen, besagt herzlich wenig über die Häufigkeit. Wenn man die genauer betrachtet, dann sehen Sie in dieser Grafik, am Land draußen, am freien Land, ist die Bestandsdichte sehr, sehr niedrig. Ein bisschen heben sich Waldränder heraus. Die größte Krähenhäufigkeit ist in den Städten zu verzeichnen. Logisch, denn da werden sie nicht geschossen. Die Jäger hatten erreicht, nachdem die Europäische Vogelschutzrichtlinie erlassen worden war, dass sie nach und nach Ausnahmen erkämpften und inzwischen eine quasi geregelte Jagdzeit auf die Krähen eingeführt ist. Allein in Bayern werden jährlich etwa 120.000 abgeschossen. Mit Folgen. Und wir wissen warum. Denn gleichzeitig wurde in der Schweiz eine bahnbrechende Untersuchung durchgeführt, aus der hervorging, was Ornithologen so bisher unscharf gewusst hatten, dass überall dort, wo die Rabenkrähen feste Reviere beziehen können, der Bestand dünner ist als in Gebieten, in denen sie bejagt werden, weil die Revierbesitzenden die Scharen revierloser Rabenkrähen aus ihren Revieren fernhalten. Und die revierlosen Rabenkrähen entstehen durch Jungkrähen, die kein eigenes Revier schaffen, aber auch und in großem Umfang durch Krähen, die einen Partner verloren haben, weil er abgeschossen wurde. Wenn man das Ganze also jetzt in der einfachen Darstellung betrachtet, dann geht sozusagen der Kern der Aussage daraus hervor. Während das Paar, das ein Revier besitzt, zur Zeit der Aufzucht der eigenen Jungen darauf achten muss, diese mit Insekten und Würmern zu füttern, mit geeigneter Nahrung für die Jungen, können die nicht brütenden in Schwärmen herumstreifen, das suchen und verzehren, was sie finden und ihnen schmeckt. Also auch Junghasen, Vogelgelege, auch von jagdbaren Vögeln. Ergebnis: Überall da, wo der Rabenkrähenbestand bejagt wurde, nahm die Menge der Nichtbrüter zu und damit auch die Menge der Schäden, die angerichtet wurden. Die Bejagung verursachte genau das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war. Aber erzählen Sie das den Betreffenden. Es ist fast unmöglich, außer Sie haben das Glück, wie ich in jungen Jahren das Glück hatte, dass ich als begeisterter Vogelschützer einen alten Jäger in meiner Heimat gleichsam vorwurfsvoll darauf hinwies, und da haben die Krähen jetzt ein Entengelege ausgefressen. Warum werden die nicht stärker bejagt? Dann sagt er mir, ja mei, wenn ich die schießen würde, dann habe ich mehr da. Ich dachte, er spinnt in meiner Unwissenheit der Jugend und brauchte dann ungefähr 30 Jahre Forschung, bis ich dahinter kam, dass er recht gehabt hatte. Und wenn man als Ornithologe und Wissenschaftler da nun mit Verzögerungszeiten beim eigenen Verständnis rechnen muss, dann sollte man das nicht gleich jedem Jäger ankreiden, selbstverständlich. Aber die Lage ist, wie sie ist. Wo der Krähenbestand bejagt wird, wird er im Durchschnitt größer. So merkwürdig das klingt, denn die erfolgreichen Bruten haben dann bessere Überlebenschancen bei den Jungen und es bilden sich mehr Paare, mehr Brutversuche. Es gibt Helfer bei den etablierten Brutpaaren, die dann mehr Junge durchbringen, sodass mit der Bejagung der Stand höher, produktiver gehalten wird. Das wird noch weiter zu beweisen sein, damit Sie die Bedeutung dieses Befundes erkennen können. Dazu zunächst ein weiterer Feind im Bild der Tierwelt, der Jägerschaft, der Fuchs. Er ist von Natur aus keineswegs ein scheues Nachttier, sondern würde, wo immer er das kann, tut er das, sehr wohl ganz normal tagaktiv sein und legt sich auch zum Beispiel in München durchaus in einen schönen gepflegten Garten der Nobelviertel am Stadtrand, wo die Gärten groß sind und die Leute sich also irgendwelche schöne Bepflanzung leisten können. Dann legt er sich schon mal auf die Terrasse und genießt die Sonne und vielleicht auch das Futterschälchen, das zunächst für die Katze rausgestellt wird, die aber meist sehr heikel ist, der Fuchs ist das nicht. Und dann vertragen sich irgendwann Fuchs und Katze und werden gemeinsam versorgt. Furchtbar, sagen die Jäger und meinen, die Füchse sind ja der Hasen schlimmster Feind und andere Tiere auch. Man müsse gerade die Füchse unbedingt ganz massiv kurz halten, denn sie übertragen auch noch so unschöne Tiere wie den kleinen Fuchsbandwurm, der merkwürdigerweise in München, wo der Fuchs nicht bejagt wird, nicht auftaucht, wohl aber im Landkreis Starnberg, wo die Bejagung intensiv ist. Da sind 70% der Füchse durchseucht. Und diese intensive Bejagung ist zum Beispiel in Hessen durchgeführt worden über viele Jahre, wie Sie das hier sehen, um die Hasenbestände, die im Niedergang begriffen waren, zu stützen. Und Sie können klar erkennen, völlig ohne Erfolg. Egal wie viele Füchse abgeschossen wurden, der Hasenbestand reagierte nicht darauf. Man könnte sogar sich den Spaß erlauben und eine Statistik anlegen und zeigen, weil so viele Füchse geschossen wurden, sind die Hasen seltener geworden. Nun, die Hintergründe sind viel komplizierter, als sich die Jägerschaft das meist vorstellt. Und deswegen ist in einem Großrevier im Saarland über 6 Jahre ein großer Freilandversuch durchgeführt worden von Jägern und Naturschützern gemeinsam, um herauszubekommen, in welchem Umfang Niederwild- und Singvogelbestände darauf reagieren, wenn praktisch alle erreichbaren sogenannten Beutegreifer getötet werden, einschließlich Fallenfang, also nicht nur mit der Büchse. Ergebnis war ernüchternd. Es hat gar nichts gebracht. Bei der Hasenstrecke wie auch bei den Feldärchen oder was immer an Vögeln oder Tieren als Maß herangezogen wurde, der sogenannte Totalabschuss der Beutegreifer hat nichts gebracht. Wenn es einen kurzen Anstieg gab bei den Fasanen oder bei den Hasen, dann war der in Bayern genauso ausgeprägt, weil er von der Witterung verursacht wurde, von der Gunst der Witterung und nicht von den sogenannten Beutegreifern. Nun ist es an der Zeit, anhand dieser Beispiele Ihnen klarzumachen, warum das so ist und so funktioniert, wie es an diesem Potpourri von Beispielen dargestellt wurde. Dazu ein gut analysierter Fall der Wiedereinbürgerung des Bibers in Bayern. Ähnliches lief in der Schweiz. Der NZZ war vom 11. Oktober zu entnehmen, dass es wieder etwa 1600 Biber in der Schweiz gibt. In Bayern sind es inzwischen wohl an die 15.000. Es wurden knapp 100 Biber ausgesetzt und Sie sehen, das dauerte ziemlich lange, gut 2 Jahrzehnte, bis die Bestandsentwicklung in Schwung kam. Wie auch in der Schweiz, bei den Schweizer Bibern. Und dann setzte eine rapide Vermehrung ein, die aber inzwischen sich einpendelt auf dem genannten Niveau von etwa 12.000 bis 14.000 Bibern. Das ist geradezu der klassische Fall einer Bestandsentwicklung, die sich am verfügbaren Lebensraum und da speziell an der Verfügbarkeit von Nahrung orientiert, denn die Biber wurden nun überhaupt nicht verfolgt, nicht bejagt, nicht totgeschlagen oder sonst irgendwie beeinträchtigt, sodass sie zum Beispiel auch mitten in München auf der Insel des Deutschen Museums eine Burg errichteten oder bei mir zu Hause in dem kleinen Ort Neuötting, ungefähr 10.000 Einwohner, ist auch mitten im Ortsgebiet sind Biber und ich nehme an, da gibt es in der Schweiz viele Beispiele dafür. Nun, warum das so ist, geht aus diesen wichtigen Phasen der Bestandsentwicklung hervor. Die Anfangsphase ist gekennzeichnet durch eine verzögerte Bestandsentwicklung. Die betreffenden Tiere sind selten und es genügen wenige Verluste, also in unserem Zusammenhang geringe Zahlen von Abschüssen, um die Bestandsentwicklung zu unterbrechen. Was in Gang hätte kommen können, wird abgebrochen. Die betreffende Entwicklung kann nicht mehr stattfinden. Dann kommt die Wachstumsphase. Die wird in der Regel sehr schnell durchlaufen. Sie geht dann über in eine Stabilisierungsphase, in der die Bestände entweder abhängig von Witterungseinflüssen, je nach Tierart etwas verschieden, oder von den mehr oder minder damit korrelierten Schwankungen des Nahrungsangebots eben auch fluktuieren. Mehr oder minder stark, oft nur geringfügig wie bei den Bibern, die sind sehr robust im Nehmen. Andere, wie zum Beispiel Hasen oder Fasane, reagieren stärker auf die Witterungsschwankungen. Wenn also jetzt in dieser Anfangsphase oder in niedrige Bestände jagdlich eingegriffen wird, bedeutet ein geringfügiger Abschuss die Unterbrechung, die Vernichtung der Entwicklung. Eine geringfügige Zahl. Das geschieht zum Beispiel beim sich ausbreiten der Wölfe derzeit nach Westen. Dieselbe Menge in diesem oberen Bereich der Stabilisierungsphase ist so gut wie bedeutungslos. Für die Fortexistenz des Bestandes bedeutungslos. Nicht aber in der Auswirkung auf die Menge. Denn jede Verminderung des Bestandes, wenn einmal ungefähr die Hälfte der natürlichen Umweltkapazität, die für diese Art vorhanden wäre, überschritten hat, bedeutet, dass der Bestand wieder zurückversetzt wird in die Phase des intensiven Wachstums. Er produziert intensiv weiter. Und genau das ist es, was mit den Rehen in Deutschland geschieht. Der Abschuss von über 1 Million und die paar 10.000, die dem Straßenverkehr zum Opfer fallen, drücken den Bestand der Rehe immer wieder in diese Größenordnung von etwa der halben Umweltkapazität. Ergebnis, die meisten weiblichen Rehe, die Ricken, produzieren im nächsten Frühjahr 2 Kitze. Der Bestand wächst sehr schnell wieder an. Wie bei den Krähen. Die Nachwuchsproduktion der intakten Reviere, oft mit einem Dritten als Helfer, nimmt zu, sodass die Menge der Abgeschossenen sehr rasch wieder ersetzt wird, vielleicht sogar überkompensiert wird und der Bestand, wie bei den Krähen dargestellt, durch die Bejagung mittelfristig, langfristig höher gehalten wird, weil die natürlichen Regulationsmechanismen nicht greifen können. Das ist das Kernproblem, wenn es um die Regulierung geht. Und mir ist kein Beispiel für eine Bejagung von Wildtierbeständen bei uns in Mitteleuropa bekannt, wo nicht entweder der eine Fall eine zu rasche Unterbrechung der Bestandsentwicklung, ein zu selten Halten der betreffenden Art oder das Umgekehrte bei einem produktiven Bestand eine zu große Häufigkeit, ein produktiv Halten aus Gründen der jagdlichen Bewirtschaftung erzielt worden wäre. Das ist in der Tat das entscheidende Problem, weshalb auch seitens der Jäger oft Missverständnisse auftreten, weil sie sagen, zu Recht, wir jagen, wir nutzen den Bestand und erhalten ihn, wie sie dann sagen, gesund und produktiv. Aber sie können eben die anderen Effekte, zum Beispiel beim Reh, nicht ausschließen, die mit der Bejagung verbunden sind, und das ist die Scheu. Und deswegen noch einmal diese Beispiele, dieser Rückgriff auf die Städte. Wenn Füchse am helllichten Tag im Stadtverkehr von Berlin, wo das gut untersucht ist, einfach zuwarten, wie die Verkehrsverhältnisse sich entwickeln und dann unter Umständen zusammen mit der Menschengruppe bei Grün für die Fußgänger die Straße passieren, dann, ja, sie, das reizt zum Lachen. Aber warum bitte nicht? Das sind doch clevere Tiere. Warum nehmen wir automatisch an, dass die entweder blöd sein müssten oder unfähig, um es nicht mit blöd auszudrücken, sich an die Anforderungen der modernen Menschenwelt anzupassen? Sie tun das, und das zeigen die Wildschweine akustisch auch. Wenn der Straßenverkehr läuft, dann sagt die Alte auf Wildschweinisch etwas und die Jungen warten auf der anderen Seite. Und wenn der Verkehr steht, dann kommt ein anderes Signal, das ich nicht treffend genug nachmachen kann. Und dann laufen die Jungen rüber. Entscheidend ist für uns das Ergebnis. Das reduziert die straßenverkehrsbedingten Unfälle und das ist nicht unwesentlich für uns Menschen, ganz erheblich. Und das erhöht, und das meines ist auch nicht unwesentlich für uns Menschen, die Möglichkeiten, Wildtiere zu erleben, ganz enorm. Von Tieren, von denen viele gar nicht wissen, dass sie in unserem Land existieren, wäre dann einiges, ich würde meinen sogar recht viel und Interessantes zu sehen, wenn sie diese Scheu ablegen könnten. Das Ergebnis ist daher eindeutig. Die verminderte Scheu, wenn die Bejagung eingestellt oder stark vermindert würde, macht die Tiere erlebbar und zeigt ihre wirkliche Häufigkeit. Ich wage zu behaupten, in dieser saloppen Form, fast kein Mensch hat eine Ahnung, wie viele Rehe in Deutschland leben. Und ich glaube, das trifft auch für die Schweiz zu. Die Erlebbarkeit der Wildtiere würde massiv gefördert. Also viele würden gewinnen, wenn einige wenige Verluste hinnehmen müssten, emotionaler Art, denn ihre Jagdpassion ist eine Emotion. Die Regulation von Vorkommen und Häufigkeit könnte, wie die Beispiele zeigen, weitestgehend selbsttätig erfolgen. Dazu braucht in der Regel die sogenannte Natur keine Helfer. Und das zeigen kontinentgleiche Länder wie Indien, wo eine völlig andere Mentalität gegeben ist den Tieren gegenüber und dieselben Arten, die bei uns leben, mit den Menschen zusammenleben dürfen. Sogar Tiger leistet man sich unter der 1 Milliarde Inder. Und auf Schäden könnte bei Bedarf und lokal reagiert werden, wie auch in Berlin und in anderen Städten. Natürlich kann es Probleme geben, aber auch mit Tieren, die nicht dem Jagdrecht unterliegen oder von Jägern bejagt werden, Probleme kann es unterschiedlichster Art geben. Und darauf sinnvoll zu reagieren, sollte möglich sein. Insofern denke ich, dass ich Ihnen einige Antworten geben konnte. Jäger würden mich jetzt womöglich ganz klar in das Lager der Jagdfeinde einreihen wollen. Ich wage zu behaupten, dass ich erstens das nicht bin, zweitens eine ganze Reihe sehr guter Freunde und Bekannte in Jagdkreisen habe und so mancher Jäger sehr wohl weiß um die Verhältnisse. Aber es liegt am Jagdsystem, dass es sich so schwer ändern lässt. Und wenn Änderungen eine Chance haben, dann in kleinskaligen Gebieten, bis sich in Bayern oder gar in ganz Deutschland die Verhältnisse ändern, da wird noch viel, viel Zeit vergehen. Ich bedanke mich für die Einladung hierher nach.
Der Biologe Josef Reichholf war das mit einem Vortrag zur Frage, ob Jagen sinnvoll und nötig ist, am Beispiel des Schweizer Kantons Basel. Gehalten hat er den Vortrag im Oktober 2013 an der Uni Basel, und zwar auf Einladung des Usitavi Networks. Und so viel sei noch gesagt, im Kanton Basel darf noch immer gejagt werden. Die Jagdgegner, die konnten sich nämlich bei dem Bürgerentscheid, der damals abgehalten wurde, nicht durchsetzen. In Deutschland, da sind die großstädtischen Gebiete bis auf besondere Ausnahmen, also zum Beispiel Jagden auf Kaninchen, auf Friedhöfen ausnahmsweise, alle jagdfrei, sodass man da tatsächlich eine Menge Tiere trifft, die eigentlich unter das Jagdrecht fallen. Wildschweine, Rehe oder sogar auch mal einen Hirsch. Und ja, ich persönlich, ich bin auf dem Land groß geworden und bin dann erst nach Köln in die Stadt gezogen und habe dort erst zum ersten Mal abends beim Grillen meinen ersten Fuchs gesehen. Und das war irgendwie schon ein bisschen seltsam. Solche Erlebnisse, das wollen die Menschen, sagt Reichholf. Das Interesse der Öffentlichkeit, Wildtiere zu erleben, das werde viel zu wenig berücksichtigt. Das hat er mir beim Gespräch über den Vortrag dann erzählt.
Die Öffentlichkeit wird auch nicht gefragt, ob sie denn überhaupt möchte, dass die Wälder praktisch reh- und hirschfrei gemacht werden, damit der Wald sich angeblich selbst verjüngen können soll, aber doch die Bäume gepflanzt werden nach Gesichtspunkten der Forstwirtschaft. Die forstliche Nutzung ist im absoluten Vordergrund in den Staatsforsten wie auch in der Privatwaldbewirtschaftung, was wiederum zur Folge hat, dass durch die extreme Verfolgung des Schalenwildes in den Wäldern die Tiere vermehrt auf die Felder und Fluren hinaus gedrängt werden, um dort nach Nahrung zu suchen, wo sie dann aus der Sicht der Landwirte die Schäden verursachen.
Kleine Nachhilfe in Sachen Jägersprache. Schalen, das sind Klauen. Schalenwild, das nennt man Paarhufer, die unter das Jagdrecht fallen, also Rehe, Hirsche und Wildschweine. Ja, und mit dem Konflikt von Wildtieren und Landwirten, da sind wir jetzt wie versprochen bei den ländlichen Gebieten. Die Schäden in der Landwirtschaft und auch im Wald, am Baumbestand, die sind ja ein Argument dafür, die Zahl der Wildtiere zu begrenzen. Die Jagdbefürworter sagen, dass die Wildbestände sich eben nicht von selbst regulieren und deshalb das Jagen notwendig ist. Ob sie damit seiner Ansicht nach recht haben, eben auch was das Land betrifft, das wollte ich von Josef Reichholf wissen.
Grundsätzlich haben sie nicht recht, denn gerade die Arten, die sie regulieren sollen vom Jagdgesetz her oder regulieren wollen von ihren eigenen Ansprüchen, die regulieren sie nicht. Etwa die Rehbestände, die nach Ansicht der Landwirte wie auch der Forstwirte zu hoch sind, die werden seit vielen Jahren auf hohem Niveau gehalten durch die Art der Bejagungen.
Reichholf hat dann noch zugefügt, dass die Jäger zusätzlich mit Fütterungen dafür sorgen, dass die Bestände an Rehen, Wildschweinen und so weiter künstlich hochgehalten werden. Ja, und mit dem Argument ist er auch nicht so ganz alleine. Sogenannte Raubtiere auf der anderen Seite würden aber zu viel gejagt. Ja, und das alles klingt jetzt doch eher jagdkritisch. Aber eingangs hat er ja gesagt, dass er kein genereller Jagdgegner ist. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, wo und wie er denn die Jagd für sinnvoll hält. Ja, und seine Antwort, die beginnt erstmal mit der Feststellung, dass die Landwirtschaft selbst ja ein Grund dafür sei, dass Bestände künstlich hochgehalten werden. Sozusagen als ja, ungewollte Futterstelle für Wildtiere. In Deutschland, da werde schon geraume Zeit mehr und mehr Mais angebaut.
Die Wildschweine reagierten darauf, verständlicherweise, durch eine entsprechend starke Zunahme.
Also zahlenmäßig nicht vom Gewicht her. Und diese Zunahme, so meint auch er, lässt sich nicht mit der Landwirtschaft in Einklang bringen. Da müsse also dann doch mit der Jagd eingegriffen werden. Nur
die Frage ist, wie, wenn man die Wildbestände tatsächlich regulieren möchte, muss das mit Methoden geschehen, die dafür geeignet sind. Das heißt, im Falle von Wildschwein und Co., wo es um eine echte Regulation geht, es müssen Jagdmethoden entwickelt oder angewandt werden, die von den konventionellen abweichen.
Ja, und das heißt konkret?
Zum Beispiel der Dämmerungs- und nächtliche Abschuss mit Infrarotgeräten und Schalldämpfer, damit die Scheu vermindert wird und trotzdem die Bejagung möglich ist. Oder es muss ganz kurzfristig in einer Gemeinschaftsanstrengung der Jäger versucht werden, den Bestand zu dezimieren, sodass die Jagd wie ein Ungewitter über die Bestände hereinbricht und das ist abgezogen und den großen Rest des Jahres haben sie Ruhe.
Oder vielleicht sogar mehrere Jahre, sagt er. Eine Verlängerung der Schonzeit ist aber nicht ganz so einfach und überall möglich, weil, das räumt er selbst ein, die Jäger wiederum behördlich festgelegte Abschusspläne erfüllen müssen und dafür brauchen sie auch eine gewisse Zeit. Ja, in das deutsche Jagdrecht will ich aber jetzt nicht eintauchen, das ist sehr komplex und sehr diskutiert auch. Stattdessen lasst uns noch mal einen Blick werfen auf die ländlichen Gebiete ohne land- oder forstwirtschaftliche Nutzung. Naturschutzgebiete zum Beispiel, da wird nämlich auch gejagt.
Es kann eben nicht sein, dass in den meisten Naturschutzgebieten das Betreten verboten ist für die Naturfreunde und die Jagd dort umso munterer weitergeführt werden kann. Das ist absolut unverständlich. Und da in den Naturschutzgebieten auch nicht produziert wird im Sinne einer landwirtschaftlichen, nutzbaren Produktion, ist auch das Argument, dass das notwendig ist, hinfällig. Nur dann, wenn der Naturschutz selbst feststellt, es muss hier regulierend eingegriffen werden, weil uns sonst diese oder jene besonders geschützte Art, die in diesem Schutzgebiet auch einen besonderen Schutz haben soll, verloren geht, dann ist es nachvollziehbar. Aber dass Jagd in den Schutzgebieten, in den Nationalparken einfach weitergeführt und durch die weitgehende oder teilweise Aussperrung der Menschen sogar intensiver betrieben werden kann als in nicht geschützten Gebieten, das ist also wirklich ganz unmöglich.
Am Ende unseres Telefonats, da hat Reichholf nochmal betont, dass er die Jagd eben nur verändern, nicht abschaffen will.
Es müssten Methoden entwickelt werden, da wo jagdlich eingegriffen werden soll oder wo die Jagd meint, dann muss sie unbedingt weitergeführt werden, dass diese negativen Effekte so gering wie möglich gehalten werden. Und das ist sozusagen mein Hauptkritikpunkt an unserem Jagdsystem, dass sie nicht bereit ist, sich auf die Belange der Allgemeinheit einzustellen.
Josef Reichholf war das, Zoologe und Ökologe zur Frage, ob und wie Jagen Sinn macht. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Das Gespräch, das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und zu Reichholfs Thesen, da gibt es sicher auch andere Ansichten und da lässt sich bestimmt ziemlich drüber streiten, dachte ich mir. Und ich habe mir dafür zwei Gäste eingeladen, einen Jäger und einen Jagdkritiker. Die haben sich den Vortrag netterweise angehört und sich dann gestern mit mir getroffen. Und wir haben über das Argument der Scheu der Tiere gesprochen, über die Frage, ob Jagd Bestände regulieren kann oder nicht und über die alternativen Jagdmethoden, die Josef Reichholf eben auch nochmal im Telefonat vorgeschlagen hat. Ja, und ich kann sagen, das war eine ganz schön aufgeregte Diskussion. Gleich geht's damit weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Bei mir sind jetzt zum einen Andreas Schneider, Pressesprecher des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen und Forstwirt seines Zeichens. Hallo.
Ja, hallo.
Und Holger Sticht, er ist Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, besser bekannt als BUND in Nordrhein-Westfalen und seit den 80ern im Naturschutz aktiv.
Ja,
hallo.
Hallo.
Ich würde als erstes mal Herrn Schneider das Wort erteilen, weil es Herr Reichholf ja, würde ich mal sagen, dem Herrn Sticht inhaltlich ein bisschen näher ist und würde auf einen Punkt kommen, der Herrn Reichholf besonders wichtig ist. Und zwar geht es da um die Scheu der Tiere.
Ich werde behaupten, dass die Jagd das Aktivitätsmuster der bejagten Arten verändert, dass sie die Säugetiere in die Nachtaktivität treibt. Das ist die Jagd, die die Tiere scheu macht, also sie zum Wild macht.
Ja, Herr Schneider, können Sie diese Ansicht teilen? Sehen Sie das genauso oder anders?
Das ist in Teilen so, das ist korrekt. Der Mensch ist allen Teilen in der Natur unterwegs, Geocacher, Mountainbiker, Naturliebhaber jedweder Couleur und auch die Jäger. Und natürlich übt jeder einen Einfluss in die Natur aus und wir Jäger wissen das auch. Was Herr Reichholf dann in der Konsequenz allerdings zieht, ist schlichtweg falsch. Das können wir auch belegen, denn erstens sagt er, dass die Tiere in die Nachtaktivität gezwängt werden. Das ist definitiv falsch. Er kommt ja in seinem Vortrag auch auf das Thema Wildunfälle zu sprechen und da äußert er ganz klar, dass die Unfallspitzen in der Nachtzeit sind. Das ist falsch. Die Unfallspitzen sind in den Dämmerungszeiten. Und dann kommt da eins hinzu. In den Dämmerungszeiten jagen die Jäger natürlich auch ganz intensiv, also Morgenstunden, Abendstunden. Und das widerspricht sich ja schon selbst. Wenn die Jäger in den Zeiten jagen, in denen das Wild besonders aktiv ist, dann kann Herr Reichholf nicht gleichzeitig sagen, dass die Jäger die Tiere in die Nachtaktivität drücken. Und es kommt auch wildbiologisch noch eins hinzu. Jetzt gerade beim Rehwild, das ist die Tierart mit der häufigsten Unfallhäufigkeit hier in Nordrhein-Westfalen. Das Zahlenmaterial von Herrn Reichholf ist ebenfalls aus meiner Sicht fehlerhaft. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 100.000 Dreher, die jährlich in der Strecke auftauchen.
Ganz kurzer Einschub für Unwissende. Strecke wird das erlegte Wild innerhalb eines bestimmten Zeitraums genannt. Ja, in NRW offenbar 100.000 Rehe pro Jahr.
Davon erlegen wir etwa 70.000 Tiere und 30.000 kommen im Verkehr zu Schaden oder werden im Verkehr getötet. Also diese Zahl an sich stimmt schon nicht, weil Herr Reichholf spricht ja in seinem Vortrag davon, dass bundesweit 1 Million Tiere getötet werden von Jägern und davon etwa wenige 10.000 durch den Straßenverkehr. Das ist falsch. Die 30.000, die haben wir schon alleine in Nordrhein-Westfalen. Und das ist auch ganz natürlich, wenn man die Verkehrsdichte hier in Nordrhein-Westfalen bedenkt, wenn man daran denkt, dass wir hier Europas größter Ballungsraum sind. Aber zurück zu dem Störfaktor, weil das ja jetzt das relevante Thema ist. Natürlich sind die Jäger ein Faktor, der die Tierarten beeinflusst. Und Herr Reichholf kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die Tierarten wie in der Serengeti, wo der Mensch eben überhaupt keinen Einfluss auf die Tiere ausübt, hier in unserem dichtest besiedelten Ballungsraum so leben.
Herr Sticht, wie stehen Sie zu der Frage, was die Scheu der Tiere angeht, die laut Herrn Reichholf in erster Linie sozusagen Jäger gemacht ist?
Das kann man nur voll unterstützen. Das ist so, wie er es sagt und der auch wissenschaftlich untermauert. Denn eins muss man ja festhalten, ich glaube, das versteht auch jeder. Rehe, Wildschweine, Rothirsche etc. sind nicht scheu wegen Wanderern, sondern natürlich identifizieren sie nicht unbedingt jeden Menschen, der auf zwei Beinen daherkommt, als Jäger, sondern sie sehen den Menschen, der potenziell Gefahr bedeutet und insofern ist natürlich diese Scheu bedingt und dann auch diese Fluchtdistanz, die dann auftritt, bedingt ausschließlich durch die Jagd. Und das ist ja das, was letztendlich die Wildunfälle verursacht. Also es ist egal, ob das tagsüber oder nachts ist. Das ist das, was dazu führt, dass es Wildunfälle gibt. Denn ansonsten, wir sehen das ja in Städten wie Berlin und so weiter, gibt es einen sehr starken Lerneffekt, gerade Schweine sind ja nicht dumm, sondern die lernen, wann sie über die Straße gehen können. Aber wenn sie eben tatsächlich so unter Druck gesetzt werden, wie wir das mit der flächendeckenden Jagd haben, haben wir flächendeckend massiv Unfälle und damit auch viele Personenschäden, was ja unbedingt zu vermeiden ist.
Woher, ich gucke Sie jetzt beide an, Herr Schneider und Herr Sticht, Sie haben jetzt gerade gesagt, die Zahlen stimmen nicht. Woher stammen denn Ihre Zahlen zu Wildunfällen? Können Sie beide kurz erläutern?
Ja, also ich beziehe mich zunächst mal auf die amtliche Streckenstatistik und möchte dann doch nochmal Herrn Sticht ganz vehement widersprechen, was er da konstruiert. Ist hanebüchen und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Und an der Stelle hört auch der Spaß auf. Wir haben in Deutschland jährlich etwa 35 Verkehrstote zu verzeichnen, eben durch Wildunfälle. Und da hört es auf mit irgendwelchen ökologischen Hirngespinsten. Hier geht es darum, wirklich Fakten zu liefern. Und wir Jäger tun das. Und wir Jäger leisten auch einiges, um die Wildunfälle zu reduzieren. Das beginnt bei biotopverbessernden Maßnahmen, eben fernab der Straßen. Das geht weiter bei dem Anbringen von Reflektoren, von Duftzäunen. Und das Ganze jetzt hier einfach auf die Jäger zu schieben, ist dermaßen platt und unwissenschaftlich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das hier in einer Wissenschaftssendung zu suchen hat.
Was sagen Sie denn zu dem Lerneffekt, der eben angesprochen wurde von Herrn Sticht?
Ja, den habe ich ja eben selbst bestätigt. Das weiß jeder Jäger, dass er natürlich selbst auch einen Jagddruck ausübt. Und es gibt natürlich auch moderne Jagdmethoden, die versuchen, diesen Jagddruck zu senken, um eben die Störung in der Natur möglichst gering zu halten. Dazu haben wir ja auch Jagdzeiten, damit die Tiere sich eben nicht an eine kontinuierliche Bejagung gewöhnen können. Dazu wird eben eine Bewegungsjagd, also eine Treibjagd oder eine Ansitzjagd, nur einmal im Jahr durchgeführt, damit die Tiere eben möglichst viel Ruhe in den Revieren haben und dann einmal an dem Tag, an dem eben Jagdtag ist, eine intensive Störung haben, vielleicht geschossen werden und danach überhaupt nicht wissen, wo die Störung herkam und genauso ungestört weiterleben können. Aber nochmal, es ist verantwortungslos, hier zu behaupten, die Jagd sei die einzige Ursache, beziehungsweise die Teil des Problems. Das Gegenteil ist der Fall. Die Jagd ist Teil der Lösung. Und es gibt eine Vielzahl von Kooperationen seitens des Landesjagdverbandes, seitens des Deutschen Jagdschutzverbandes mit dem ADAC. Wir haben eine eigene Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung in Nordrhein-Westfalen, die sich eben auch genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Auf unserer Internetseite haben wir entsprechende Informationen für Autofahrer, für Jäger. Und das ist wissenschaftlich nicht haltbar, was Herr Sticht von sich gibt hier.
Ich muss, glaube ich, gar keine Frage stellen. Reagieren Sie gerne, Herr Sticht.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Die Jäger sprechen wie immer am besten für sich selbst. Und dabei entsteht ja auch das Bild, was der Realität entspricht. Also sie leben in einer anderen Welt. Es ist nicht diese Welt, in der die meisten Menschen auch in Nordrhein-Westfalen leben. Das ist ganz interessant, das ist auch ganz amüsant, aber das ist eben nicht das, was uns bei diesen Problemen weiterhilft. Und in der Tat ist es ja ein entscheidendes Problem und auch eine Aufgabe, Wildunfälle zu vermeiden. Und wir behaupten, und die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Bereichen, wo wir diesen sogenannten Nationalpark-Effekt ja haben, so wird das ja heutzutage genannt, also die äußerst geringe, natürlicherweise ganz geringe Fluchtdistanz von solchen Paarhuferarten wie Reh und Wildschwein, das ist letztendlich das, was auch dazu beitragen kann, diese Wildunfälle zu vermeiden.
Ich frage nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Womit begründen Sie Ihre Aussagen? Gibt es da Studien, die der BUND oder andere Organisationen machen?
Wir machen in diesem Fall keine Studien, sondern wir berufen uns auf die... Nein, wir machen keine Studien. Ich habe gesagt, der BUND macht keine Studien. Wir haben umfangreiche Literaturrecherche betrieben. Das können Sie auch auf unseren Seiten nachlesen, die Quellen, die wir nutzen.
Also es bleibt nebulös.
Nee, es bleibt nicht nebulös, sondern das ist wissenschaftlich im Gegensatz zu dem, was Sie hier behaupten. Das ist ja
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung in Nordrhein-Westfalen.
Ja, aber das ist doch nicht keine Forschungsstelle, Entschuldigung. Das sind doch keine Landschaftsökologen, das sind keine Populationsökologen, das ist nicht ein Mensch, der Ahnung davon hat, worum es hier eigentlich geht.
Ja, aber Sie haben entsprechende Studien überhaupt nicht. Behaupten hier einfach.
Nein, wir sind diejenigen, die natürlich politisch aktiv sind und die wissenschaftliche Quellen nutzen. Wir behaupten, wir sind ein Naturschutzverband. Wir sind nicht diejenigen, die eine Forschungsstelle betreiben oder behaupten, eine betreiben zu können.
Wir betreiben auch keine Forschungsstelle, sondern das ist eine amtliche Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Okay, ich glaube, dieses Problem werden wir an dieser Stelle nicht lösen. Ich komme jetzt zum nächsten Problem, wo wir wahrscheinlich eine ähnliche Konfrontation haben. Ich würde noch mal gerne darauf kommen, auf das Argument, das Reichholf ausgeführt hat, dass die Jagd seiner Ansicht nach nicht immer, sage ich mal, regulierend wirken kann, sondern teilweise auch das Gegenteil bewirkt. Wir hören mal ganz kurz in den O-Ton rein.
Besonders sensibel ist die Frage, inwieweit die Jagd reguliert. Auch hier behaupte ich, dass sie nicht im Sinne natürlicher Häufigkeitsverhältnisse reguliert, sondern wenn überhaupt in ihrem eigenen Sinne. Mir ist kein Beispiel für eine Bejagung von Wildtierbeständen bei uns in Mitteleuropa bekannt, wo nicht entweder der eine Fall eine zu rasche Unterbrechung der Bestandsentwicklung, ein zu selten Halten der betreffenden Art oder das Umgekehrte bei einem produktiven Bestand eine zu große Häufigkeit, ein produktiv Halten aus Gründen der jagdlichen Bewirtschaftung erzielt worden wäre.
Herr Schneider, können Sie uns konkret Fälle nennen, wo das anders wäre, als Herr Reichholf beschrieben hat?
Also zunächst hat Herr Reichholf an der Stelle recht. Es gibt Bestandskurven. Was er hier schildert, ist allerdings zunächst mal das ganz Normale, oder er bezieht sich in seinen finalen Aussagen ja auf Bestandskurven. Und mit diesen Bestandskurven hat er recht. Jeder Bestand hat zunächst mal, wenn er mit sehr wenigen Individuen auftritt, einen kritischen Bestand. Wenn da in diesem kritischen Bestand Individuen entnommen werden, dann ist das eine Katastrophe für den Bestand. Dann kann das dazu führen, dass der Bestand eben zusammenbricht und ausstirbt. Danach kommt eine intensive Wachstumsphase und final dann die Sättigungsphase, wo sich die Bestandsdichte einem Maximalwert nähert. Das ist zunächst mal richtig. Das ist aber auch kein neues Wissen von Herrn Reichholf, sondern das ist allgemein bekannt. Er macht dann im Schluss allerdings einen gravierenden Fehler und sagt, dass die Jagd eben nicht regulieren kann und bezieht sich auf die Abschusszahlen zum Beispiel beim Rehwild. Er macht da zunächst mal naturwissenschaftlich einen gravierenden Fehler, weil die Abschusszahlen dokumentieren zunächst mal nur die jagdliche Aktivität der Jäger. Sie geben aber keinesfalls die Bestandsdichte wieder. Da hat Reichholf auch recht. Niemand in Deutschland kann seriöserweise genau die Wildbestände einschätzen oder genau zählen oder durchmessen. Das ist an verschiedenen Stellen auch belegt. Jetzt geht es aber nicht nur darum, die Maximalkurve oder den Maximalwert der Wilddichte zu erreichen. Und da kommen wir auch wieder zurück auf die Wilddichte, wenn Herr Sticht sagt, ohne Jagd geht's auch. Und die Tiere regulieren sich dann halt auf den Maximalwert. Dann haben sie allerdings an jeder Ecke ein Reh stehen. Und das kann es nicht sein.
Ist denn von Maximalwert die Rede, Herr Sticht? Also ich hatte jetzt Herrn Reichholz so verstanden, dass es um ein Optimum geht.
Nee, um Maximalwert geht es nicht. Es geht ja um das, was der Lebensraum tragen kann. Das ist das, was tatsächlich die Tiere ernähren kann. Und das ist ja auch entscheidend. Also Regulatoren in Ökosystemen sind eben nicht Beutegreifer oder die meinen, sie ersetzen zu können, sondern Regulatoren in Ökosystemen sind in erster Linie die Lebensraumqualität und dort auch die Nahrungsverfügbarkeit. Das sind entscheidende Regulatoren. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Jagd als Regulator noch nie funktioniert hat, auch nie funktionieren wird. Die Paarhuferbestände, also die Bestände von Rehen, Schweinen, Hirschen, haben sich seit den 1950er Jahren vervierfacht in Deutschland. Genauer gesagt die Wildstrecken, also die durch Jäger erlegten Tiere, wodurch das ja durchaus auch eine Bestandsentwicklung ablesbar ist. Das sind zumindest die einzigen Zahlen, die wir haben, da es in der Tat schwer ist, genaue Populationshöhen zu ermitteln. Das zeigt ja sehr deutlich, dass wir trotz, wir behaupten wegen einer flächendeckenden Jagd, diese wachsenden Paarhuferbestände haben. Ein Regulator kann die Jagd nie sein, deswegen, wenn man auch Konflikte mit Land- und Forstwirtschaft vermeiden will, muss man möglichst wenig jagen.
Also was Herr Stichter sagt, ist extrem unwissenschaftlich und es geht auch am Thema vorbei. Weil wir haben ja kein Wald-Wild-Problem, wir haben kein Problem, wie viele Tiere passen in die Natur ein, sondern wir haben, wenn überhaupt, haben wir auszutarieren Wald, Wild und Mensch. Und da ist es eben nicht relevant, wie viele Tiere die Vegetation aufnehmen kann, sondern da sind halt Landwirte, das sind Forstwirte, die eigene Interessen haben und durchaus legitime Interessen haben. Und Herr Sticht, das, was Sie gerade gesagt haben, das erzählen Sie doch mal einem Waldbauern aus dem Sauerland, der 50 Hektar in Kultur, der 50 Hektar in Kultur hat. Aber scheinbar nicht das mit dem nötigen Erfolg. Der 50 Hektar in Kultur hat, der kurz vor seiner Existenzscheiterung gedrängt worden ist. Und dem erzählen Sie mal, dass dass Sie so viele Tiere im Wald haben wollen, wie die Vegetation
das
eben,
hab ich ja nicht gesagt.
Wie die Vegetation eben hergibt. Ich komme noch mal zurück auf das, was Herr Reichholf gesagt hat. Es geht, und Reichholf macht da einen Riesenfehler. Ich bin wirklich erstaunt, dass ein Wildbiologe sowas macht. Er unterscheidet nicht zwischen der Wilddichte und der Zuwachsrate. Natürlich hat er recht. Wenn Sie in der Wachstumsphase eines Bestandes sind, dann haben Sie einen maximalen Zuwachs in der Population. Aber die maximale Bestandsdichte wird erst in der Sättigungsphase erreicht. Und das ist eigentlich das Problem. Und das will auch kein Waldbauer, das will kein Landwirt. Und da geht es doch immer darum, in dieser Wachstumsphase das Wild einzupegeln. Und das macht die Jagd durchaus. Und die Tiere, die wir der Natur entnehmen, die können im Winter eben keine Verbissschäden mehr anrichten und die können im Winter nicht mehr auf den Äckern irgendwas umbrechen.
Verbissschäden heißt Schädigung durch
Wildschäden, Verbeißen von Knospen und ähnliches.
Was ich hier feststelle, ist, dass, glaube ich, der Hauptkonflikt die Interessen eher sind. Also ich glaube, so weit ab sind sie von den Zahlen, was Bestände angeht, gar nicht. Reichholz sagt ja, dass ein großes Interesse, was nicht ausreichend berücksichtigt würde, wäre das Interesse der Bevölkerung, auch Wild zu sehen und zu erleben. Auf der anderen Seite sagt er, dass natürlich auch Landwirte und Forstwirte berechtigte Interessen haben. Ist das denn vielleicht das Hauptproblem? Also wer welchen Wert auf welche Interessen legt?
Also das ist völlig klar, gerade im Land wie Nordrhein-Westfalen mit so vielen Menschen, das dicht besiedelste Flächenbundesland, das wir haben, dass es eine ganze Reihe von Konflikten gibt, einfach Konflikten zwischen Nutzungsinteressen. Die werden uns auch erhalten bleiben, die werden sogar stärker werden, weil wir derzeit immer noch 10 Hektar pro Tag an Fläche verlieren. Damit steigt auch die Flächenkonkurrenz. Das ist völlig klar. Die Frage ist aber, wie kriegen wir diese Konflikte gelöst? Und wir behaupten eben, dass es eben einfacher ist, tatsächlich diese Konflikte zu lösen, wenn ich intelligente Prophylaxe betreibe, als wenn ich tatsächlich versuche, und das versucht man ja seit Jahrzehnten, die Tiere zu reduzieren. Denn der Effekt ist der, den wir heute kennen und tagtäglich erleben, denn die Konflikte steigen ja nach wie vor auch in der Land- und Forstwirtschaft. Die bestehen eben darin, dass die Tiere weggeschossen werden. Man denkt ja, dann sind es weniger. Das führt aber letztendlich dazu, dass natürlich die, die übrig bleiben, mehr Nahrung haben. Und das
hat Herr Reichhoff ja ausgeführt. Herr Sticht, ganz kurz eine Frage. Sind Ihnen Beispiele bekannt, wo eben eine Jagdfreiheit, jetzt nicht städtische, sondern ländliche Gebiete, wo die Bestände sich wirklich selbst so regulieren, dass das funktioniert?
Wir haben ja keine jagdfreien Gebiete, das ist ja der Witz.
Sache außerhalb Deutschlands. Ist Ihnen irgendwas, gibt es Beispiele, an denen man das zeigen kann?
Naja, es gibt natürlich die Nationalparks auf anderen Kontinenten. Da haben wir tatsächlich Situationen, wo wir auf einer erstaunlich großen Fläche keinerlei Eingriffe oder nahezu keine Eingriffe des Menschen haben, wo das wunderbar funktioniert. Aber der Witz ist ja, dass ja auch die Strategie der Jagdlobby zu verhindern, dass solche Flächen überhaupt in Deutschland entstehen. Wir haben sie nicht. Wir haben die flächendeckende Jagd. Und da kämpfen die ja wie bekloppt drum, weil sie Angst davon haben, dass man eben dann auf den jagdfreien Flächen sehen könnte, dass es dort weniger Probleme gibt.
Wäre es denn denkbar, dass mal die Jägerschaft gemeinsam mit Jagdgegnern mal so einen Versuch startet und sagt, wir nehmen uns jetzt eine Fläche, irgendein Naturschutzgebiet und stellen das mal so und so lang jagdfrei? Oder ist das
zunächst mal muss man ganz klarstellen, Naturschützer und Jäger arbeiten in der Basis sehr ausgezeichnet zusammen. Wenn Herr Sticht und hier uns nicht so einig werden, dann ist es auch dem Umstand geschuldet, dass Herr Sticht hier an verschiedenen Stellen ideologisch motiviert agiert und das eben nicht zum Ziel führt. In der Basis finden solche eine Vielzahl von Naturschutzmaßnahmen statt. Und jetzt konkret auf die Frage, was jetzt Pilotprojekte angeht. Es gibt ja die Nationalparke, wo...
Aber dort wird ja immer noch geschossen.
Dort wird immer noch geschossen und aus guten Gründen. Wäre es nicht notwendig, hätte die Nationalparkverwaltung oder die Nationalparkverwaltungen hätten das mit Sicherheit schon eingestellt. Hier im Nationalpark Eifel, bestes Beispiel, wir haben da einen Entwicklungsnationalpark, wo die Naturschutzziele, die Nationalparkziele nur durch intensive Jagd erreicht werden können.
Das ist Unsinn. Das ist in der Realität widerlegt. Das ist einfach tatsächlich die Jagdlobby, die es nicht zulässt, dass im Nationalpark auch Nationalparkregeln gelten. Das ist politischer Druck, das ist Lobby, das muss man einfach so sehen.
Also
das
hat Sticht,
auch mit Wissenschaftlichkeit also mit gar nichts zu tun, weil tatsächlich
Thema,
wir gar kein Nationalparkamt haben, sondern
dem Thema
nur ein Nationalparkvorstand.
Mit dem Thema Lobbyismus,
das hat auch nichts mit Ideologie zu tun, sondern es hat einfach mit unterschiedlichen Zielen zu tun.
Also ich denke, dass jeder hier seine eigenen Interessen hat. Lassen Sie uns auf ein Thema vielleicht...
Also doch nochmal auf das Thema Lobbyismus. Herr Sticht, wenn Sie uns hier Lobbyismus vorwerfen, ich bin sicher, dass die Nationalparkverwaltung da ganz naturschutzfachliche Gründe vorgebracht hat, die eben zu der Bejagung geführt haben. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass Sie mit Ihrem Dudesfreund Minister Johannes Remmel in Veranstaltungen ein- und ausgehen und ich sehe, dass der NABU Gesetzesentwürfe bekommt, bevor sie überhaupt veröffentlicht sind, dann muss ich mich schon wundern, wer hier die stärkere Lobbyarbeit betreibt.
Aus meiner Perspektive als Journalistin würde ich sagen, ich habe hier zwei Leute sitzen, die Lobbyarbeit machen, was völlig legitim ist. Über die Mittel können sie miteinander streiten. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf den Vortrag kommen und zwar möchte ich jetzt noch mal auf den Punkt der möglichen Alternativen kommen. Es ist so, dass Reichhoff ja gesagt hat, er ist kein dezidierter Jagdgegner. Er sagt, in bestimmten Punkten findet er Jagd auch sinnvoll, aber eben nicht so, wie sie jetzt gemacht wird. Holger Sticht, können Sie das teilen oder sagen Sie, nee, Jagd gar nicht?
Nein, wir sind ja auch keine Jagdgegner. Das ist ja der Witz in Nordrhein-Westfalen, dass man sofort ein Jagdgegner ist, wenn man Jagd kritisiert, so wie sie jetzt ist. Also wir wollen die Jagd nicht abschaffen, sondern wir betrachten Jagd als Nutzungsform und als solche sollte sie auch fortbestehen. Aber das bedeutet eben, dass eine Jagd auf Tierarten beschränkt werden muss, die auch wirtschaftlich verwertet werden. Und in diesem Kontext kann man durchaus Methoden, wie sie Professor Reichhoff vorstellt, tatsächlich umsetzen. Ob das tatsächlich sozusagen der Situation hilft, dass wir Konflikte haben mit diesen Tierarten, das wage ich zu bezweifeln. Aber unter der Voraussetzung, dass man eben weiterhin zum Beispiel Wildbret erwirtschaften will, Schweinefleisch, Rehfleisch. Unter dieser Voraussetzung könnten solche Maßnahmen sicher hilfreich sein.
Herr Schneider.
Also bevor wir dann zum Thema kommen, möchte ich kurz hier feststellen, dass Herr Sticht gerade gelogen hat.
Das ist ein harter Vorwurf.
Das ist ein harter Vorwurf. Er sagt gerade, er kann die Yacht akzeptieren. Mir liegt hier ein Schreiben vor vom 3. Dezember 2013. Ich lese vor, als Repräsentant des BUND NRW versichere ich, dass ich die Jagd aus ethischen Gründen ablehne. Das ist auch die Haltung der anderen Vorstandsmitglieder des BUND NRW.
Wollen Sie das ganz ist, kurz in Einklang bringen die, mit dem
die,
Herr Stich?
Das ist die Begründung des Antrags auf Befreiung der Yacht, auf jachtrechtliche Befreiung der BUND-Flächen in Nordrhein-Westfalen.
Dann schieben wir das gerade noch ein. Herr Stich, wollen Sie kurz das in Einklang bringen mit dem, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, wir haben tatsächlich Anträge auf jagdliche Befriedung gestellt auf unseren Grundstücken. Und die einzige Möglichkeit zu argumentieren nach bisheriger Gesetzeslage, selbst noch nicht mal nach bisheriger Gesetzeslage, weil wir als juristische Person gezwungen wären, auf unseren Grundstücken bejagen zu lassen, wäre der ethische Grund. Und insofern haben wir natürlich diese ethischen Gründe angeführt. Und das ist auch korrekt, weil das stimmt für die Vorstandsmitglieder, die tätig und verantwortlich sind im BUND Nordrhein-Westfalen. Das sind aber tatsächlich persönliche Betroffenheiten. Unsere Verbandsposition, die kann ja jeder auch nachlesen, besagt ganz klar, wir sind für eine Jagd, aber die Jagd muss nachhaltig sein und sie muss eben naturschutzgerichtet und tierschutzgerecht sein und das ist sie schon lange nicht
mehr. Also Herr Stich, Sie sind hier ganz schön am Eiern. Ein bisschen schwanger geht eben nicht.
Also Sie sollten sich vielleicht mal versuchen, ein bisschen
Und ich würde auch vorschlagen, dass wir zurück aufs Thema kommen. Diese ethische Debatte, da geht es ja um Grundstücke, die Leuten gehören, auf denen gejagt werden muss, qua Gesetz. Die versuchen, sich davon zu befreien. Das ist jetzt ein Thema, was wir hier nicht diskutieren. Ich weiß, das ist ein heißes Thema. Ich weiß, es ist auch diskussionswürdig. Ich möchte gerne noch um eine letzte Antwort bitten, eben auf die Frage, ob zu diesen genannten oder von Herrn Reichholf genannten Alternativen, ob das, was ist, Herr Schneider, wo Sie sagen können, ja, das macht Sinn oder nein, das macht keinen Sinn.
Das macht Sinn und das ist schon gängige Praxis. Natürlich werden Bewegungsjachten, revierübergreifende Jachten in Nordrhein-Westfalen, aber im ganzen Bundesgebiet durchgeführt. Und ich habe es ja ganz zu Anfang unseres Gespräches auch schon ausgeführt, dass wir eben versuchen, den Jagddruck zu minimieren, zu konzentrieren auf einen Jagdtag, wo möglichst viel Strecke gemacht wird, damit die Tiere eben nicht so solch eine kontinuierliche Störung erfahren. Also Bewegungsjachten sind natürlich gängige Praxis hier in Nordrhein-Westfalen. Was Nachtzielgeräte angeht, die er ebenfalls aufgeführt hat, das ist ein anderes Thema, auch ein ethisches Thema, wo auch innerhalb der Jägerschaft die Meinungen weit auseinandergehen. Und mit den Schalldämpfern, auch dazu gibt es Untersuchungen. Ich war selbst auch mal zur Jagd in einem Revier, in dem das zu Testzwecken auch mit behördlicher Genehmigung ausprobiert wurde. Man kann sich das nicht so vorstellen, was Herr Reichholf vielleicht macht, dass es so ähnlich ist wie bei James Bond. Irgendwo macht's plopp und woanders fällt einer um. Sondern sie reduzieren da den Schallpegel von um vielleicht 5-10 Dezibel. Das ist messbar, das ist gut.
Wie viel Prozent ist das dann?
Ja, wir reden beim Schussknall von 120 Dezibel wenigstens. Das ist schon auf jeden Fall ordentlich. Und natürlich auch eine Erleichterung für den Jäger. Der Schussknall entwickelt sich dann auch ein bisschen anders. Also er ist nicht so schlagartig da, sondern kommt ein bisschen sanfter daher. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist auch aus Arbeitsschutzgründen gut. Und diesem Thema Schalldämpfer kann man durchaus neutral gegenüberstehen. Wer es machen will, der soll es halt machen. Ich für meine Person würde es eher ausschließen wollen. Aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, sich selbst zu schützen. Aber was Reichholf hier eigentlich möchte, ist ja die Tiere vor einer Schall...
Er möchte die Scheu minimieren.
Ja, die Scheu minimieren. Und das ist eben mit Sicherheit nicht so gegeben, dass es irgendwo plopp macht, als wenn ein Ästchen geknackt hat und irgendwo fällt ein Rehlein um. Das ist mit Sicherheit nicht so.
Holger Sticht vom BUND und Andreas Schneider vom Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen waren das. Ja, und Sie haben über den heutigen Hörsaalvortrag diskutiert. Der kam von dem Biologen Josef Reichholf und drehte sich um die Frage, ob Jagen sinnvoll und nötig ist. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und wir hätten noch über diese und auch tausend andere Punkte ewig streiten können, denn so viel ist klar geworden. Diese Positionen, die klingen ziemlich unvereinbar und es ist auch immer wieder eine Menge Emotion im Spiel. Wenn ihr noch mehr zum Thema Jagd hören wollt, dann klickt doch auch nochmal auf unsere 100-Sendung. Die hat sich nämlich gestern auch rund um die Jagd gedreht. Unter anderem waren wir auf der Pirsch zusammen mit Jägern. Am Mikro war Katrin Ohlendorf und ich verabschiede mich jetzt mal ganz traditionsgemäß mit einem Jagdhornsignal. Rehtot und tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.